Bevor wir nochmal genauer auf die Geschichte überhaupt dieses Denkmals blicken, würde ich Sie bitten, nochmal zusammenzufassen, was ist denn die aktuelle Situation? Es geht um den Bau der S-Bahn S21, die jetzt das Denkmal, so wie es existiert, seit einigen Jahren überhaupt erst gefährdet.
Also es gibt, und das kann man sagen, zwei Entscheidungen, die feststehen, nämlich erstens, dass die S-Bahn gebaut wird, und zwar mit dem Zugang vom Hauptbahnhof eben zum Bundestag. Und die zweite Entscheidung ist, dass der Deutsche Bundestag ausdrücklich betont hat, aus Sicherheitsgründen darf der Bundestag nicht tangiert werden. Das war die Variante, man bezeichnet es als die verschiedensten Varianten, insgesamt glaube ich gibt es 13, das war die Variante 13 und die ist jetzt auch vom Bundestag zurückgewiesen worden. Das sind die zwei konkreten Entscheidungen. Ich will vielleicht betonen, das Denkmal ist als solches in seiner Existenz an diesem Ort nie in Frage gestellt worden. Ich glaube, dass das auch nicht die Bahn geplant hat, sondern das, was beabsichtigt war, war, dass dieses Denkmal zu einer Baugrube wird, und zwar über einen längeren Zeitraum hinweg. Dieses Denkmal ist ein Ort der Trauer und der Erinnerung, und der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma hat dafür, ich glaube Ende der 80er Jahre, mit den Gesprächen mit der Bundesregierung damals in Bonn und mit dem Berliner Senat die Gespräche geführt, oftmals eben auch in der öffentlichen Diskussion, eine kritische Diskussion. Und es hat, ja, man kann sagen, über 20 Jahre gedauert, bis dieses Denkmal am 12. Oktober 2012 der Öffentlichkeit übergeben worden ist von der Bundeskanzlerin, Frau Merkel, und dem damaligen Bundespräsidenten Herrn Gauck.
Und jetzt würde ich sagen, hat es einen besonders bitteren Beigeschmack, wenn es heißt, ein Bahnprojekt gefährdet zumindest auch temporär die Situation dieses Denkmals, so wie es ist, wenn man sich anguckt, was die Deutsche Reichsbahn auch für eine Rolle gespielt hat bei der Deportation jüdischer Menschen, aber eben auch von Sinti und Roma in der NS-Zeit zu den Vernichtungsorten. Sie haben es schon angesprochen, dass dieses Denkmal seit 2012 in Berlin existiert. Das ist überhaupt Kämpfen geschuldet bis zur Vollendung und Einweihung. Vielleicht können Sie noch mal genauer schildern, diese Entstehungsgeschichte des Denkmals. Wie musste dafür gestritten werden?
Naja, nun gut, es gab zunächst die Erwartung durch ein Bündnis, damals angeführt von einem Historiker und einer bekannten Journalistin, für ein Holocaust-Denkmal für die ermordeten Juden. Daraufhin wurde von unserer Seite, vom Zentralrat her gesagt, Holocaust heißt auch die Vernichtung und die Ermordung einer 500.000 Sinti und Roma im nationalsozialistisch besetzten Europa. Und man darf hier jetzt nicht nach der Anerkennung durch den damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt jetzt erneut die Opfergruppe unserer Minderheit aus diesem nationalen Gedenken ausschließen. Und das war eine lange Form der Diskussion, bis man sich dahingehend geeinigt hat, dass es zwei Denkmäler gibt, beide an zentralen Orten, und das ist gegenüber der Bundesregierung, dem Berliner Senat und dem Bundestag anzuerkennen, dass dieses Denkmal heute auch an diesem zentralen Ort steht, nämlich in der Nähe des Brandenburger Tors und direkt vor der Haustür des Deutschen Bundestages.
In diesem Zuge kann man auch an einen Jahrestag erinnern beziehungsweise zurückblicken. Vor 40 Jahren, 1980, gab es einen Hungerstreik auf dem Gelände der KZ-Gedenkstätte Dachau, der, finde ich, sehr wichtig ist im Zusammenhang, wenn es darum geht, die Anerkennung des Völkermords an den Sinti und Roma zu berücksichtigen in der NS-Zeit. Vielleicht können Sie noch mal weiter ausführen. Dieses Gedenken an den Genozid ist ja überhaupt ein marginalisiertes bis heute. Wie würden Sie denn die Entstehung eines Gedenkens an die durch Deutsche verfolgten und ermordeten Sinti und Roma beschreiben?
Also zunächst muss man in Erinnerung rufen, dass Deutschland 1945 kapituliert hat. Und nach diesem Zivilisationsbruch, Ja, nämlich der Ermordung von 6 Millionen Juden und 500.000 Sinti und Roma nur auf der Grundlage ihrer Abstammung, der Rasse wegen, wie es die Nazis genannt haben, war das ein Verbrechen, dass die Bundesrepublik es schwer hatte, wieder in die Zivilisation zurückgerufen zu werden. Die Voraussetzung dafür war die Anerkennung des Holocaust an den 6 Millionen Juden. Der Völkermord an den 500.000 Sinti und Roma im NS-besetzten Europa war in den vergangenen Jahren nach dem Krieg ein Anhängsel der Shoah gewesen. Das wollte die Nachkriegsgeneration und die Überlebenden nicht akzeptieren. Deswegen haben junge Leute und vor allen Dingen Überlebende gemeinsam mit mir in Dachau einen Hungerstreik gemacht, um auf dieses Vergessen des Holocaust hinzuweisen. Und dadurch hat die Bundesregierung dann 1980 im März durch Bundeskanzler Helmut Schmidt diesen Völkermord anerkannt. Diese Benachteiligung in der Anerkennung dieses einmaligen Verbrechens hat auch dazu geführt, dass es eine Kontinuität im rassistischen Denken gegeben hat innerhalb der Bürokratie, der Sicherheitsbehörden wie der Polizei. Und diese Kontinuität hat dazu geführt, dass Sinti und Roma aus dem gesellschaftlichen Leben ausgegrenzt waren. Aus dem gesellschaftlichen Leben meine ich vor allen Dingen damit, dass sie zum Beispiel im öffentlichen Leben wie im Urlaub, also auf Campingplätzen nicht durften, dass sie in Lokalen vor die Tür gewiesen worden sind. Also es gibt viele Bereiche, die ich da im Einzelnen aufzählen könnte. Vor allen Dingen eben war es auch so gewesen, dass die Entschädigung ihnen gegenüber verweigert worden ist. Also Entschädigung ist vielleicht für dieses Verbrechen der falsche Begriff im Sinne von den Dingen wieder einigermaßen wieder gut zu machen, nämlich hinsichtlich des Schadens, weil die Verbrechen der Nazis waren ja nicht nur die Ermordung, es war ja auch ein Raubmord gewesen. Und dafür konnten die Überlebenden dann Anträge stellen, auch was ihr Gesundheitsschaden und so weiter anbelangt. Wenn ich das erzähle, dann muss ich heute dazu fügen, dass die Bundesrepublik Deutschland sich auch diesen Teil mit diesem Denkmal dieser Geschichte gestellt hat. Dass es in vielen Bereichen positive Entwicklungen gibt. Dass es heute im Bundesinnenministerium eine Kommission gibt, die sich auch mit dem Antiziganismus auseinandersetzt, die Wurzel für die Ausgrenzung, für die Stigmatisierung und für die Vorurteile. Und dass im polizeilichen Bereich ein Umdenkungsprozess eingesetzt hat, der positiv ist, der Verantwortung annehmen will und der unserer Minderheit in der Gegenwart, so sehen wir das, wieder eine Chance gibt zur gleichberechtigten Integration.
Das Denkmal in Berlin, das an den Poramus erinnert, seit 2012, ist also nicht nur ein symbolischer Ort. Jetzt sprechen wir über diese Geschichte, weil es eben diesen S-Bahn-Bau gibt und sie sich auch mit einer Pressemitteilung als Zentralrat der Sinti und Roma geäußert haben und vor allem auch kritisieren, dass sie erst im März diesen Jahres von der geplanten Trassenführung erfahren haben, obwohl es zwischen Bahn, Berliner Senat und auch der Denkmalstiftung in Berlin schon längere Zeit Gespräche gibt. Inwiefern wurden Sie denn da nicht einbezogen und was ist Ihre darüber hinausführende Kritik?
Es ist so, dass es bereits 2017, 2018 wohl Gespräche gegeben hat mit der Denkmalstiftung der ermordeten Juden in Berlin, dass aber diese Gespräche uns nicht näher erläutert worden sind, sondern dass man damals lediglich gesagt hat, es gibt Planungen, die auch vielleicht an das Denkmal heranführen, aber man hat uns nichts Konkretes gesagt. Man hat auch nie den Versuch unternommen, uns in diese Gespräche mit einzubeziehen. Die Gespräche haben stattgefunden zwischen Berliner Senat und der Stiftung Denkmal. Ich weiß nicht, inwieweit der Deutsche Bundestag damit einbezogen worden ist. Ich halte das für einen würdelosen Umgang eben mit der Vertretung der Minderheit im Nachkriegsdeutschland, nachdem das Denkmal 2012 der Öffentlichkeit übergeben worden ist, nach langen Auseinandersetzungen, hätte ich mir das nie vorstellen können, dass man hier wieder bürokratisch Entscheidungen und Pläne macht, die die Minderheit tangieren, ohne die Minderheit mit einzubeziehen.
In der Pressemitteilung des Zentralrats der Sinti und Roma heißt es auch, es muss jetzt Klarheit geschaffen werden in einer Diskussion, die zunehmend den Nationalisten und den Rechten in die Hände spielt. Es ist unerträglich, wenn dieser symbolische Ort zum Spielball in den sozialen Medien gemacht wird. So werden Sie zitiert in dieser Pressemitteilung. Was passiert denn in den aktuellen Debatten auch in den sozialen Netzwerken?
Also in den sozialen Netzwerken wird eine Diskussion geführt, als würde die Bundesregierung planen, dieses Denkmal eben an diesem Ort zu beseitigen. Dies ist mir so nie mitgeteilt worden, sondern es geht um Baumaßnahmen. Und diese Baumaßnahmen schränken das Gedenken, das ist ein Ort der Trauer und der Erinnerung, schränken das Denkmal in seiner Funktion, auch der Meditation, vollkommen ein. Und ich bedauere, und ich sage das nochmals, dass weder der Bundestag noch der Berliner Senat noch die Stiftung Denkmal, ich weiß nicht, wie weit die Stiftung Denkmal nähere Informationen hatte. Uns wurde nur mitgeteilt, dass es Planungen gibt, aber was die Planungen beinhalten, ist uns eigentlich nie erläutert worden. Und nachdem ich im März Konkretes erfahren habe, habe ich mich sofort an den Vorsitzenden der Deutschen Bahn Kaczmarek gewandt und ihn in einem Telefongespräch deutlich gesagt, dass ich das für einen Skandal finde, dass die Deutsche Bahn hier handelt, wie wir das aus der Geschichte kennen, rein bürokratisch, ja, dass hier über die Köpfe der Minderheit und über die Geschichte drüber hinweg Entscheidungen getroffen werden. Im Dritten Reich hat man lediglich dem Reichssicherheitshauptamt für die Transporte die Abrechnung zukommen lassen. Das können wir nicht hinnehmen und ich habe ihn gebeten, sofort alle Beteiligten an einen Tisch zu rufen. Wir hatten vor circa 2 Monaten die erste Konferenz und da wurden die Positionen nochmals dargelegt. Der Zentralrat will sich nicht von vornherein einer Lösung widersetzen. Aber diese Lösung kann nur in einem Dialog stattfinden und der Zentralrat muss endlich mal richtig informiert werden. Wo stehen wir denn heute? Das wissen wir bis heute noch nicht. Weiß nur, dass die Variante 13 jetzt auch beiseite gelegt worden ist. Wie es weitergehen soll, wissen wir nicht.
Als Denkmalswut bezeichnet der Historiker Wolfgang Wippermann den Umgang der Deutschen mit der NS-Geschichte. Oftmals scheint es tatsächlich so zu sein, dass man meint, mit der Errichtung eines Denkmals habe man die Vergangenheit abschließend bewältigt. Wenn man jetzt blickt auf unser Gespräch zum Denkmal an die ermordeten und verfolgten Sinti und Roma Europas in Berlin, dann ist es wahrscheinlich doch etwas anders und dieser Ort ist ganz wichtig, ist erkämpft worden und hat eine zentrale Bedeutung. Sowohl für Sinti und Roma, die heute in Deutschland leben, als auch für Nicht-Sinti und Nicht-Roma, die sich dort informieren können überhaupt erst einmal. Wenn wir jetzt darauf blicken, dass es diese Baupläne gibt und Sie lange Zeit nicht informiert wurden als Zentralrat, was würden Sie denn sagen, zeigt in einer solchen Situation die Tatsache, dass dort nicht mit Ihnen gesprochen wird, wenn das Denkmal einmal steht, dass es dann für ziemlich selbstverständlich genommen wird?
Schauen Sie, es ist in einer gewissen Form eine Instinktlosigkeit gewesen. Das Denkmal steht für Erinnerung. Erinnerung heißt Verantwortung in der Gegenwart. Und wenn die Institutionen, die den Rechtsstaat repräsentieren, ja, in Entscheidungen, die das Erinnern berühren, mit den Betroffenen nicht das Gespräch suchen, zwischenzeitlich führen wir das Gespräch, aber in der Anfangsphase 2017, 2018, wie gesagt, bis vor 3 Monaten im März, haben dann erste ernsthafte Gespräche stattgefunden, und zwar in dem auch der Zentralrat mit einbezogen worden ist, dann schadet das der historischen Erinnerung. Ganz einfach, wenn demokratische Institutionen so mit den Betroffenen umgehen und sie hier vor der Tür stehen lassen. Das ist nicht akzeptabel. Das muss vollkommen korrigiert werden und ich denke, wir sind jetzt dabei, dass wir im Gespräch sind und hoffe, dass diese Gespräche eben zu einem positiven Ergebnis führen.
Was würden Sie denn sagen, fernab von einer Existenzsicherung in würdevollem Rahmen, der eigentlich selbstverständlich sein sollte für dieses Denkmal, was braucht es an Erinnerungsformen an die Verfolgung und Ermordung von Sinti und Roma im NS? Wo geht es quasi über ein wichtiges Denkmal in Berlin hinaus? Wo sollte irgendwie Erinnerungsarbeit außerhalb des Denkmals stattfinden? Außerhalb
in allen Bereichen der Bildung. Die müssen die Verbrechen von Sinti und Roma mit einbezogen werden. Da sind wir im Gespräch. Ich bin sehr froh über die Entscheidung aufgrund der Forderung des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma durch Herrn Bundesinnenminister Seehofer, der jetzt eine Kommission berufen hat, die sich mit dem Antiziganismus auseinandersetzt. Der Antiziganismus und der Antisemitismus führen weit in die deutsche Geschichte und in die europäische Geschichte zurück. Diese beiden Minderheiten waren in Europa die Sündenböcke für all die Problematik, die die damalige Obrigkeit eben zu bewältigen hatte. Und nur dadurch ist es zum Beispiel, und das stellt das Besondere dieses Antiziganismus oder Antisemitismus hervor, dass selbst da, wo die Minderheit für die übrige Bevölkerung gar nicht in Kontakt getreten ist, die Vorurteile der Vergangenheit immer wieder aufs Neue sichtbar werden und sie so präsent sind, ohne den persönlichen Kontakt mit der Minderheit jemals gehabt zu haben. Deswegen müssen wir uns genauso wie mit dem Antisemitismus mit dieser Frage genauso beschäftigen, sie untersuchen und sie wissenschaftlich aufarbeiten.